Deutschlandfunk, Andruck.
Guten Abend, im Studio Katrin Stövesand.
Ihr könnt denken, was ihr wollt, aber wählen ist nicht mehr denken, wählen ist handeln. Das ist ein Riesenunterschied. Damit prägt ihr unsere Gesellschaft und das können wir kritisieren. Wir können euch das nicht verbieten, aber wir können es kritisieren.
Der Journalist und Autor Dirk Labs. Zusammen mit seinem Kollegen Michael Kraske hat er ein neues Buch geschrieben. Widersetzt euch, wie wir gemeinsam den neuen Faschismus besiegen. Ein wichtiger Beitrag vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Der österreichische Autor Robert Miesig hat sich Gedanken über die Massenpsychologie des neuen Faschismus gemacht. Sein Buch Erziehung zur Grausamkeit stellen wir ebenfalls heute bei Andruck vor. Danach geht es um den Erfolg der NSDAP bei den Reichstagswahlen im September 1930. Der politische Künstler Philipp Ruch zeigt in seinem Buch Der Rückfall, wie rasch eine Demokratie untergehen kann. Außerdem haben wir ein Buch über Postliberalismus in der Sendung. Die Journalisten Michael Kraske und Dirk Labs recherchieren schon lange zu Rechtsextremismus und Radikalisierung. Beide wurden für ihre Arbeit ausgezeichnet und beide nehmen seit Jahren an Veranstaltungen in allen Regionen des Landes teil, um die Menschen über die Gefahren zu informieren, die die AfD mit sich bringt und das nicht erst mit einer nun erwarteten oder befürchteten Regierungsverantwortung. Vor 2 Jahren haben sie bereits ein gemeinsames Buch veröffentlicht, Angriff auf Deutschland – die schleichende Machtergreifung der AfD. Nun legen sie nach. Widersetzt euch, heißt das neue Buch, Untertitel Wie wir gemeinsam den neuen Faschismus besiegen. Von der Aufklärung zur Mobilisierung also gewissermaßen. Ich habe mit einem der beiden Autoren, mit Dirk Labs, über das Buch gesprochen. Herr Labs, die Aufgabe von Journalisten ist ja die Information, die Aufklärung, die Einordnung. Im neuen Buch und wahrscheinlich ja auch bei den Veranstaltungen, auf denen Sie informieren, gehen Sie auch darüber hinaus. Sie rufen jetzt im Buch zu Widerstand auf. Das ist für uns Journalistinnen und Journalisten ja immer eine Gratwanderung. Wir sind ja eigentlich keine Aktivisten, aber dennoch gibt es ja Situationen, die Menschen aktivieren und die auch nach anderen Dingen verlangen, vielleicht eben so etwas wie Bürgerpflicht. Ab wann war denn für Sie klar, Aufklärung reicht hier nicht mehr?
Ja, zunächst mal haben Sie völlig recht. Also ich war sehr gerne der Chronist, der am Seitenrand steht und von außen beobachtet und beschreibt und war da eigentlich auch sehr klassisch, oldschool. Ich halte mich halt raus mit meiner Meinung. Das ist ja jetzt wirklich an vielen Orten nicht mehr so. Aber bei unserer letzten Lesereise, da haben wir ein Buch über die AfD schon vorgestellt, Angriff auf Deutschland, auch viel in Ostdeutschland, sind eben viele Leser und Zuhörer und Zuhörerinnen danach auf uns zugekommen und haben gesagt, ja, wir verstehen, die AfD ist ein Problem, nur was machen wir denn jetzt? Mhm. Und da hat man gemerkt, dass man mit dieser bloßen Informationen, gerade bei Menschen, die wirklich teilweise in großer Sorge und Angst leben, in diesen ländlichen Räumen in Ostdeutschland zum Beispiel, dass das nicht mehr reicht, immer noch mehr Informationen und noch mehr Informationen bereitzustellen, sondern dass es eben auch wichtig sein kann, Menschen über ihre Rechte zu informieren. Wir haben immer wieder mit Erstaunen festgestellt, wie wenig die Menschen eigentlich wissen, was wir dürfen alles als Demokraten. Und wir haben dann auch einfach gemerkt, dass Stichwort Verbotsverfahren, also so wahnsinnig viel Desinformation und Halbwissen durch die Gegend fliegt, dass wir mit unseren bescheidenen Mitteln versucht haben, eben da auch einfach mal zu sagen, Leute, das ist jetzt hier mal der Sachstand. Das steht wirklich in den zum Beispiel Texten des Bundesverfassungsgerichts drin, weil uns wirklich selbst bei großen Talkshows da Sachen erzählt werden, die einfach vorne und hinten nicht stimmen. Also insofern, im Kern steht immer noch die Information, aber mit einem klaren Aufruf verbunden.
Im Buch räumen Sie auch mit einem Neutralitätsgebot auf. Also in Schulen, in Vereinen, auch in parteinahen Stiftungen gelte so etwas per se eben nicht. Warum war Ihnen das so wichtig, das klarzustellen?
Ja, das war eine der größten Erfolgsgeschichten der AfD, ist eigentlich, dass sie erfolgreich vielen unserer Kollegen und eben auch vielen Leuten, die an Schulen arbeiten und so, eingeredet haben, dass man neutral sein müsse, selbst gegenüber Extremisten. Ja, also, dass man zum Beispiel nicht eine NGO haben darf und sich dann aktiv gegen Rechtsextremisten engagieren darf, dass man als Lehrer oder Lehrerin nicht über Rechtsextremismus oder eine rechtsextremistische Partei sprechen darf. Das ist natürlich völliger Unsinn. Das ist nicht gedeckt in den Gesetzen. Es gilt sogar im Gegenteil. Also, wenn ich jetzt Beamter bin und es gibt ja immer noch genug Lehrer und Lehrerinnen, die Beamte sind, habe ich sogar die Pflicht, den Staat aktiv zu schützen. Ja, da ist nichts mit passiv hinnehmen. Und das ist schon wirklich, das haben wir auch durch viele Gespräche gemerkt, erstaunlich, wie verunsichert gerade viele Lehrer und Lehrerinnen sind. Und da geht es ja los. Das ist ja eine der Haupt, wir nennen das martialisch so, aber so ist es nun mal. Das ist halt eine der Hauptkampfzonen.
Die AfD richtet sich mit auch solchen Einschüchterungsversuchen von wegen, ihr müsst neutral bleiben, gezielt gegen zivilgesellschaftliche Akteure auch. Es gibt viele Beispiele und sie beschreiben das auch ausführlich. Das ist ja eine klassische Strategie der radikalen Rechten, eben die Zivilgesellschaft, die ihr gefährlich werden könnte, zu schwächen, zu spalten. Wieso verfängt diese Strategie denn jetzt auch bei den Konservativen? Wieso hat also die CDU, CSU auch zum Beispiel die Omas gegen rechts oder andere Akteure im Visier als mutmaßlich schädlich oder wenigstens unnütz?
Naja, das ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube, dass ein bestimmter Teil der konservativen Partei, sprich der CDU, CSU, so sehr in einer Bubble leben, dass sie das glauben, was ihnen da erzählt wird. Also sprich dieser Kulturkrieg, dass der wirklich real ist und wirklich auch die Wählerstimmen bringt und die Wähler bewegt, was man ja auch sieht, so in dem Sinne nicht stimmt. Und da ist wirklich eine Bubble erschaffen worden mit viel Geld und mit viel Einfluss durch Leute wie Elon Musk, aber auch durch eine Plattform wie Nius, die eben weit hineinreicht in die CDU und genau dafür eben auch geschaffen worden ist. Und wenn man dauernd noch Artikel findet über die Verschwörung der NGOs und dieser ganze Schwachsinn, scheinen Teile der CDU geglaubt zu haben, dass das der richtige Weg ist. Das ist natürlich verheerend. Und es gibt ja auch erste Anzeichen, dass man innerhalb der CDU erkennt, dass das ein Irrweg ist, dass man das nicht mitmachen darf, ne, und nicht jetzt hier blind Trump kopieren darf.
In Sachsen-Anhalt hat die CDU ja auch schon einige Vorarbeit für die AfD geleistet. Ex-Ministerpräsident Haseloff zum Beispiel hatte sich auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk eingeschossen, auch mit dem Argument, dass ostdeutsche Perspektiven nicht ausreichend repräsentiert würden. Dabei wurde ja der Mitteldeutsche Rundfunk nur in ostdeutschen Bundesländern gegründet. Haseloff versuchte sich zwar hier und da wieder von der AfD abzugrenzen, von Brandmauer wollte er aber eben auch nichts wissen. Und jetzt kommt er wieder damit, die AfD sei eigentlich eine Westpartei. Und er ist ja nicht der einzige CDUler, der so einen Schlingerkurs fährt. Wie erklären Sie sich so eine unklare Haltung? Ist das Opportunismus oder Ignoranz?
Nein, das ist beides, ne? Das ist diese strategische Verzweiflung. Man passt sich so ein bisschen an. Ne, also auch dieser ganz billige Populismus gegenüber der EU. Ja, die EU sei einem allen schuld. Und ich habe mir auch das letzte lange Haseloff-Interview in der großen deutschen Zeitung angelesen. Das ist dieser wirklich dieser Populismus-Leid. Die Wessis sind an einem schuld, die EU ist an einem schuld. Und wir sind aber nicht wie die AfD, aber Migration ist außer Kontrolle, jetzt mal übertrieben. Und das ist natürlich eine strategische Verzweiflung, die komplett nach hinten losgegangen ist. Natürlich auch für die Bundes-CDU. Dieser Kurs. Es geht ja nicht darum, dass man über Migration redet. Es geht darum, dass man behauptet, Migration ist das größte Problem und die Migration ist außer Kontrolle. Dieses außer Kontrolle, das hat Friedrich Merz ab 2023 so geteased, ne, wie man neudeutsch sagt. Und seitdem ist die AfD durch die 20% bundesweit gegangen. Weil das ist das Hauptargument der AfD, ist ja nicht, Migration ist nur schlecht oder so, sondern es ist dieser Kontrollverlust. Und wenn ich die Kernthese der Rechten bestätige, ist das Schlimmste, was ich machen kann. Das gilt auch für die Medien. Um das nochmal klar zu sagen, man soll offen auch in aller Härte über Probleme berichten, die es mit Migration gibt. Absolut.
Aber es ist nicht das Problem unserer Zeit.
Exakt. Ne? Ist es ein Problem oder das Problem? Und da ist die CDU komplett vom Kurs abgerückt und hat so auch wiederum Trump nachgemacht und ist natürlich auf letztendlich, muss man sagen, das ist ja auch rassistische Grundtendenzen, wenn ich eben sage, alle Menschen im Stadtbild, die anders aussehen, sind ein Problem. Das darf ich so nie sagen. Er hat es wahrscheinlich anders gemeint jetzt Merz, aber es kommt halt verheerend an und klingt extrem nach AfD.
Es gab Merz' Tabubruch im Januar 2025 mit seinen rassistischen Äußerungen und auch mit seinem rohen Umgangston, Wählerbeschimpfungen, könnte man sagen, rollt er der AfD gewissermaßen auch den roten Teppich aus. Sie schreiben auch über die MAGA-Kontakte von Jens Spahn und weitere mögliche konservative Steigbügelhalter für die AfD. Welche Chancen sehen Sie denn für die Mitte der Partei, etwa bei diesem Zusammenschluss Kompass Mitte, da überhaupt noch gegenzusteuern?
Na, es ist bei dem ganzen Thema große Chancen, weil die Zahlen für die Vernunft sprechen. Wahlergebnisse in Nordrhein-Westfalen, Wahlergebnisse von Günther in Schleswig-Holstein liegen bei Weitem über denen von Merz bei der Bundestagswahl. Diese Behauptung, dass die CDU als Ganzes eigentlich heimlich mit der AfD zusammengehen will, das stimmt einfach nicht. Man kann nicht einfach jetzt in den Umfragen die 29% der AfD plus die 22% der CDU nehmen und daraus einen Volkswillen kreieren. Das stimmt einfach nicht. Und wir plädieren ja auch im Buch ganz eindeutig an die progressiven Konservativen, die es ja gibt in diesem Land, dass die wie alle anderen, das gilt auch für viele andere Demokraten, die nicht zu wenig getan haben, auch klar Stellung beziehen. Also jetzt ist uns ja Spahn aufhanden gekommen, aber es ist auch ganz wichtig, dass man sich da bekennt, ob das jetzt Wüst ist oder Günther, zu sagen, bestimmte Sachen machen wir nicht mit. Ich kenne auch genug CDU-Mitglieder, die sagen, sie würden austreten, wenn die CDU jemals mit der AfD koalieren würde. Mhm. Nur man darf es eben nicht so weit kommen lassen, man darf sich nicht erpressbar machen. Und dazu gehört eben auch eine ganz, ganz glasklare Kommunikation, die mir manchmal ein bisschen fehlt.
Sie haben das Parteiverbot, das Mögliche, schon angesprochen. Herr Laabs, hat man die Gelegenheit für so ein Verfahren jetzt verpasst?
Man hat die ideale, oder sagen wir mal so, man hat die bessere Gelegenheit verpasst. Ne? Wenn ein Gegner am Boden ist, nämlich bei 11-12% vor ein paar Jahren, da wäre die Diskussion nicht so geführt worden wie jetzt. Aber eins ist völlig klar, es gibt weder im Gesetz noch in der Gesetzesauslegung noch in den Urteilen des Bundesverfassungsgerichts ein Wort darüber, dass es eine Deckelung gibt. Nach dem Motto, wenn Rechtsextremisten zu groß werden, machen wir nichts mehr. Mhm. Das gibt's nicht. Natürlich ist es ein scharfes Schwert. Natürlich wird es zu Recht diskutiert. Nur es ist eben eins der schärfsten Schwerter, was wir haben. Und es wirkt sofort, weil sich die AfD, wenn das Verfahren einmal läuft, disziplinieren und demokratisieren muss, sonst ist sie weg. Und das wissen die Strippenzieher ganz genau. Ja? Die AfD ist ja eine Juristenpartei, ganz viele hochrangige Juristen, die wissen, wie eng es wird mit den Landesverbänden Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen, dass die natürlich rechtsextrem sind. Insofern, sich dieses Mittels zu berauben, und vor allem in der Diskussion, also ob es der Kanzler ist, der Innenminister, Sozialdemokraten, Scholz war da, jetzt jüngst Dobrindt, die Menschen fehl zu informieren über die Grundlagen dieses Verfahrens. Übrigens gilt das auch für ganz viele Kollegen, die sehr populär in Talkshows sitzen und wirklich einfach Desinformation betreiben. Das geht nicht, finde ich. Das ist einer der Gründe. Desinformation wird nicht immer nur von den anderen betrieben.
Sie räumen ja mit einigen Missverständnissen rund um dieses Verbotsverfahren auf im Buch, etwa, dass ein Erfolg garantiert sein müsse, was nicht stimmt. Und eben, Sie stellen klar, ein Parteiverbot ist kein Gesinnungsverbot. Wenn Sie nochmal für die Hörerinnen und Hörer erklären, was müsste jetzt geschehen, um so ein Verbotsverfahren in Gang zu bringen?
Naja, es gibt drei Organe, die das können. Entweder Bundesrat, Bundestag oder Bundesregierung. Idealerweise machen es alle drei zusammen. Die können das Verfahren auslösen und dann wird ab dem Zeitpunkt werden Beweise gesammelt und organisiert. Und die Partei, die AfD, es gilt auch alles, was die Partei macht bis zum Tag, also bis zur Verhandlung, mündlichen Verhandlung und bis der ganze Prozess dann überhaupt losgeht. Das heißt, das gibt der Partei auch eine Chance aufzuräumen, ne? Weil sie ja bisher war es ja so, wenn sie vor Gericht standen, haben die Gerichte klar gesagt, sie haben hier überhaupt nichts getan, um uns zu überzeugen, dass die Anschuldigungen nicht stimmen. Also man kann ja dann Leute aus der Partei entfernen, man kann neue Regeln einführen, man kann vor allen Dingen Regeln endlich mal einhalten. Wir kennen ja den Ablauf, es ist ja zweimal bei der NPD passiert und die NPD ist ja, wird ja auch oft falsch gesagt, sie ist zwar nicht verboten worden, weil sie zu klein war, aber das Verfassungsgericht hat ja gesagt, die Partei ist verfassungsfeindlich, 2017. Und wenn man dann mal anguckt, was hat die NPD gesagt und was sagt eigentlich die AfD, dann sieht man, da gibt es kaum mehr Unterschiede.
Sie sagen, die AfD sei keine Massenbewegung. Sie hat ja aber schon irgendwie so eine Mager-Anmutung. Also, dass so viele Menschen diese radikalen Sprüche und Ideen attraktiv finden, die ihnen vielleicht sogar selber schaden. Und solche Sachen, die absolut hirnrissig sind, wie die Behauptung, Hitler sei ein Linker gewesen. Also, es scheint ja schon etwas zu sein, was bei Massen verfängt.
Ja, aber nicht Massen. Da darf man sich jetzt auch nicht sozusagen ins Boxhorn jagen lassen. Ja, die haben jetzt ein paar mehr Mitglieder, die haben 70.000 Mitglieder, das kann man sich ja mal angucken, Sozialdemokraten, CDU, Grünen immer noch sehr viel mehr. Die Linken haben sehr viel mehr neue Mitglieder als die AfD. Ja, bei Siegmund gibt's jetzt tolle, in Sachsen-Anhalt tolle Videos, die sehen jetzt erstmal krass aus. Aber ich war auch genug auf anderen Veranstaltungen, wo man eben sieht, im Osten braucht die AfD nämlich die Neonazis und die militanten Neonazis teilweise, um zu mobilisieren. Oder die Querdenker von so Montagsdemos. Also diese Erzählung, dass die AfD ganz leicht die Massen auf die Straße kriegt, das stimmt eben auch nicht. Ja, es ist teilweise ihnen gelungen, aber ich kenne mich noch in den USA sehr gut aus. Das ist überhaupt kein Vergleich. Den Menschen sind die Kandidaten egal, die die AfD wählen. Das sieht man ganz deutlich an den Zahlen. Ne? Jetzt sieht man zum Beispiel Schulz, der Kandidat der CDU ist extrem beliebt, hat glaube ich über 40% und hat sehr viel mehr Zustimmung als Siegmund, der Spitzenkandidat der AfD, obwohl die Umfragen ja exakt für die Partei anders lauten. Also darf man sich auch nicht durch diese Propaganda, die eben sehr schlau gemacht wird, der Gegenseite, machen wir ja alle mit, ne? Wird ja brav abgedreht dann diese Veranstaltung. Mhm. Die Reporter werden dahin geschickt und sind dann ganz baff. Aber dafür ist es ja da. Das macht es ja zur Propaganda. Und unser Job ist es doch, das zu durchschauen. Was ist dann an einem regnerischen Dienstag auf irgendeinem Marktplatz, wo nicht der Spitzenkandidat ist? Ne? So sind dann immer noch so viele da. Und das ist nicht der Fall. Insofern muss man da tatsächlich aufpassen, meiner Meinung nach.
Sie beklagen ja auch einen vorauseilenden Gehorsam auf ganz vielen Ebenen, auch in den Medien. Da werde eher beschwichtigt, als Klartext zu reden. Und man scheut sich ja auch, die AfD-Wähler zu konfrontieren. Was würde es denn bedeuten, Ihrer Ansicht nach, diese Wähler tatsächlich auch als antidemokratische Wähler ernst zu nehmen? Wie würde man dann mit ihnen umgehen?
Naja, so erstmal stimmt es. Also es ist uns sehr wichtig, dass wir in dem Buch eigentlich weniger über die anderen oder auch über die anderen, aber vor allem über uns Demokraten sprechen und die Fehler, die wir gemacht haben. Wir sind hier in die Lage gekommen, weil wir eben viel zu viel Raum kampflos aufgegeben haben und viel zu viel harte Diskussionen nicht geführt haben. Es gibt ja so diesen Spruch, die Ausgrenzung der AfD hätte nicht funktioniert. Wo haben wir denn die AfD mal ausgegrenzt? In den Medien. Die sitzen in jeder Talkshow, sie kommen in der Tagesschau vor. Es gibt einen Artikel nach dem anderen, wo wird denn hier die AfD ausgegrenzt? Das ist ja ein absurder Vorwurf. Was ausgegrenzt wird, ist, dass wir wissen durch die Forschung, dass der Haupttriebkern dieser ganzen Bewegung ist der Rassismus. Es ist ein lupenreiner Rassismus, man will ein völkisch-nationalistisches Land und das entflammt leider Teile der Bevölkerung. Ja, das muss man so sagen. Da ist wirklich so ein Geist aus der Flasche gelassen worden. Und das müssen wir konfrontieren. Stattdessen wird immer überlegt, naja, die meinen das alle gar nicht ernst. Neulich sagte Sigmar Gabriel, das sind alles keine Nazis und Faschisten. Ja, aber die wählen aber Nazis und Faschisten. Mhm. Und das ist das Entscheidende. Und da müssen wir fragen, wie gehen wir damit um, dass 10 Millionen Menschen in diesem Land bei der Bundestagswahl Extremisten gewählt haben. So. Und dann müssen wir auch nicht danach suchen, haben die rationale Gründe, geht es denen allen sozial schlecht, sondern einfach mal mit denen reden. Und dann merkt man, das ist ein rassistischer Kern und den müssen wir ansprechen. Und nicht sozusagen die Wähler damit belohnen, dass man so wie die CDU noch weiter nach rechts rutscht. Weil das führt in den Untergang, ohne Not. Sondern wir müssen da die Linie halten und sagen, Leute, ihr könnt denken, was ihr wollt. Aber wählen ist nicht mehr denken, wählen ist handeln. Das ist ein Riesenunterschied. Damit prägt ihr unsere Gesellschaft und das können wir kritisieren. Wir können euch das nicht verbieten, aber wir können es kritisieren.
Sie beschäftigen sich ja auch damit, was die Zivilgesellschaft tun könnte. Die Massendemos nach März-Tabubruch und auch nach dem Geheimtreffen der rechtsextremen Akteure, unter anderem zum Thema Migration, die hatten ja nur für den Augenblick einen Effekt, der ist aber schnell verpufft, weil danach nichts Substanzielles daraus entstanden ist. Sie sagen, es braucht einen dauerhaften und breiten Widerstand. Das werde ein Marathon, der wahrscheinlich Jahrzehnte dauern wird. Und die vielen Einzelkämpfer sind ausgelaugt und müde. Das heißt, Lektion 1, nie allein kämpfen?
Ja, das heißt Lektion für die, die nicht kämpfen, Leuten helfen, die kämpfen, würde ich sagen. Ja, also werden ja mal gefragt, was kann man tun? Man kann Leuten vor Ort mit Spenden helfen, mit Unterstützung helfen. Man kann bei den Omas gegen Recht sofort morgen mitmachen, wenn man Lust hat, wie im Alter ist. Es gibt sehr viele Dinge, die man tun kann. Und man kann vor allem eben auch im Alltag Widerstand leisten, indem man bestimmten Quatsch nicht glaubt. Ja, also uns wird ja jetzt erzählt, es ist alles unaufhaltsam, Szenario 2033, dann und dann wird Weidel Kanzlerin. Das ist auch Widerstand, sich zu informieren und nicht jeden Quatsch zu glauben und seine Rechte zu kennen. Das heißt, wir müssen schon überlegen, wie können wir unsere Botschaft besser rüberbringen? Und ich glaube, eins der Hauptprobleme ist, es wird wahnsinnig viel gemacht, wenn man sich die Bands anguckt im Kulturbereich. Wie viel, die sind ja alle, auch gerade die ostdeutschen Bands, alle komplett stabil. Nur, ich habe das Gefühl, das größte Problem ist, jeder werkelt so ein bisschen für sich alleine vor sich hin. Und das, was uns als Individualisten natürlich so ein bisschen, was ja nicht so ganz unser Ding ist, dass man so zusammenarbeitet und alle mal jetzt auch Differenzen überwinden, das ist, glaube ich, gerade unser Nachteil gegenüber der Gegenseite, die eben ein Ziel hat und gemeinsam geschlossen, also jedenfalls vermeintlich geschlossen auftritt. Es ist, glaube ich, gar nicht so viel, dass es gar nicht die Ideen gibt, sondern wir haben ein Vermittlungsproblem. Das liegt eben auch an der Medienszene, ne? Muss man auch klar sagen, weil immer eher über die anderen berichtet wird und nicht über die positiven Stories vor Ort. Wir kennen so viele gute Leute in Ostdeutschland, die sich wehren, die Sachen machen, über die kein Mensch berichtet. Und das ist halt dann auch ein Problem.
Ja, Sie sagen ja auch, man solle für etwas kämpfen, statt eben immer gegen etwas, was natürlich notwendig ist. Und dann kommt der Appell, flood the zone with good stuff. Was heißt das konkret?
Naja, das, was ich eben gesagt habe. Das Problem ist ja, warum zum Beispiel hat die Demonstration, warum haben die keine Wirkung gehabt? Weil es so ein bisschen dieses Oldschool-Denken ist, ich mache einmal an einem Sonntag was und selbst wenn es 1,5 Millionen Menschen sind, die irgendwo zusammenstehen und dann ist das Problem gelöst. Die Gegenseite hat verstanden, dass man permanent diesen Konflikt führen muss und die überfluten halt diese Flood the Zone with Shit, ne, dieser Steve Bannon-Spruch. Aber das machen sie halt permanent. Und wir müssen anfangen, sozusagen unsere Story dagegen zu setzen und müssen verstehen, dass wir das eben permanent, also es ist auch sehr anstrengend, weil unsere Sachen müssen ja stimmen, das ist das Gemeine, sage ich jetzt mal, ohne dass man naiv wird, ohne dass man kritische Sachen weglässt. Die wichtigste Botschaft ist, man kann sich immer wehren und es gibt immer was, was ich tun kann. Und die Gegenseite will eben diesen Defätismus und diese Apathie natürlich, das ist ihr Ding, ja, das wollen die. Und wenn man dabei hilft, ich bin jetzt kein gläubiger Mensch, aber dann würde ich sagen, dann versündigt man sich auch. Ne? Weil das ist dann auch nicht mehr okay, nur für ein paar Klicks.
Vielen Dank. Dirk Labs war das. Zusammen mit Michael Kraske hat er das Buch verfasst. Widersetzt euch, wie wir gemeinsam den neuen Faschismus besiegen. Bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. 346 Seiten, 20 Euro. aufgestachelten und hetzenden Pegidisten. Die AfD-Klaköre, die im Netz Gewaltfantasien ausbreiten. Sie kommen nicht aus dem Nichts, sie werden gemacht. Das ist die zentrale These des Buchs Erziehung zur Grausamkeit, die Massenpsychologie des neuen Faschismus. Darin untersucht der österreichische Publizist Robert Miesig, wie aus politischen Ressentiments Hass wird und aus Hass die Lust, andere zu demütigen. Miesig greift in seiner Studie auf Sigmund Freud und die Theoretiker der Frankfurter Schule zurück und auf die politischen Erfahrungen unserer Gegenwart. Ein Beitrag von Günther Kandelsdorfer.
Kann man Menschen zur Grausamkeit erziehen? Robert Miesigs Antwort lautet ja. In seinem aktuellen Essay beschreibt der Wiener Publizist den neuen Faschismus, der weltweit auf dem Vormarsch ist, als psychologischen Prozess. Miesig interessiert, was mit Menschen geschieht, wenn sie jahrelang einem Trommelfeuer aus Angst, Ressentiment und haarsträubenden Verschwörungsmythen ausgesetzt sind. Die Folge, so Miesig, die Propaganda stumpft die Menschen ab, senkt moralische Hemmschwellen und kann schließlich die Lust an der Demütigung und Bestrafung vermeintlicher Feinde wecken. Um diesen Prozess zu erklären, greift der Autor auf Klassiker der Sozialpsychologie zurück, auf Sigmund Freud, auf Theodor W. Adorno und vor allem auf den deutsch-amerikanischen Soziologen Leo Löwenthal. Löwenthal untersuchte schon Ende der 1940er Jahre die rechtsextreme Agitation in den USA. Demagogen, so die Einsicht Löwenthals, finden die Ängste ihres Publikums bereits vor. Abstiegsangst, Kränkung, Ohnmachtsgefühle. Der gewiefte Aufwiegler greift diese Emotionen auf, befeuert sie durch aufpeitschende Rhetorik und liefert die Schuldigen gleich mit. Leo Löwenthal nannte das später eine auf den Kopf gestellte Psychoanalyse. Ausgangspunkt für sein Buch sei die Lektüre eines Interviews mit Löwenthal gewesen, erinnert sich Robert Miesig.
Wo er sagt, diese faschistische Propaganda funktioniert wie eine umgekehrte Psychoanalyse. Was heißt, der Psychoanalytiker will die Neurosen und Traumata des Individuums heilen, aber der Agitator, die faschistische Agitation, versucht diese Traumatisierungen, die Neurotisierungen ihrer Anhängerschaft noch zu verstärken, sodass sie sich in aggressive, paranoide, mörderische Charaktere dann verwandeln.
Der Agitator als Antitherapeut. Er beruhigt nicht, er erregt. Damit ist Robert Miesig im Herzen der Gegenwart angekommen. Bei Donald Trump, bei der AfD, bei der FPÖ, in politischen Milieus also, in denen Rüpelhaftigkeit nicht mehr als Makel gilt, sondern als eine Art Echtheitszertifikat.
Normalerweise würden wir sagen, jemand, der sich total daneben benimmt, der ist als Politiker erledigt. Aber der rechtspopulistische oder faschistische Agitator, für den wird das auch nochmal als ein Beweis seiner Authentizität und Ehrlichkeit genommen.
Der Bruch elementarer Anstandsregeln wird bei Aktivisten der neuen Rechten zur politischen Botschaft. Robert Miesig erinnert an eine berüchtigte Szene aus Donald Trumps erstem Präsidentschaftswahlkampf. Trump äffte bei einer Veranstaltung die Behinderung eines Reporters nach. Seine Anhänger lachten und grölten. Was bis dahin als schäbige Grenzüberschreitung gegolten hätte, erschien plötzlich als couragierte Rebellion gegen die angeblichen Zumutungen politischer Korrektheit. Der psychologische Mechanismus dahinter: Tabubruch schafft Gemeinschaft. Nach dem Motto: Wir trauen uns, was die anderen uns verbieten wollen. Die Zielrichtung des Ganzen, so Robert Miesig.
Die Anhängerschaft soll radikalisiert, die Indifferenten sollen an die Normalität der Gemeinheit gewöhnt werden.
Beklemmend ist Miesigs Kapitel über die AfD. Aus internen Chats und öffentlichen Äußerungen zitiert der Autor Gewalt- und Vernichtungsfantasien, die man nicht einfach als bloße rhetorische Entgleisungen abtun kann. So schrieb der frühere AfD-Politiker Holger Arpe im August 2015 in einem internen Facebook-Chat, man müsse
das ganze rot-grüne Geschmeiß aufs Schafott schicken. Fallbeil hoch und runter, dass die Schwarte kracht.
Und Marcel Grauf, der später für zwei AfD-Abgeordnete im baden-württembergischen Landtag arbeitete, verkündete ebenfalls 2015 in einem Chat:
Ich wünsche mir so sehr einen Bürgerkrieg und Millionen Tote,
Frauen, Kinder, mir egal. Ich will auf Leichen pissen und auf Gräbern tanzen.
Aus der Empfindung, mir geht es schlecht, wird die Überzeugung, jemand tut mir das an. Und sobald dieser jemand gefunden ist, lassen sich auch verschiedene Arten von Grausamkeit gegen ihn rechtfertigen.
Wenn einem lang genug eingeredet wird, dass es eine feindliche Welt gibt und in dieser feindlichen Welt sind es Feinde, das können die Eliten sein, das können die Juden sein, das können die Muslime sein, es können die inneren Feinde politischer Art sein, dass die so gefährlich für einen selbst sind, dass alles, was man ihnen antut, nur ein Akt der Gerechtigkeit ist.
Grausamkeit, die wie Gerechtigkeit aussieht. In dieser Formulierung steckt die Quintessenz von Robert Miesigs Buch. Der Autor entwickelt seine Thesen klug, präzise und ohne jene alarmistische Übertreibung, zu der sein Gegenstand verführen könnte. Besonders überzeugend ist die Verbindung von klassischer Faschismusforschung und profund argumentierender Gegenwartsdiagnose. Leo Löwenthals umgekehrte Psychoanalyse läuft in den sozialen Medien heute auf Dauerschleife. Die Anhänger des neuen Faschismus sind, wie Miesig betont, keineswegs nur passive Opfer der Propaganda. Sie machen begeistert mit. Sie werden zu Co-Produzenten ihrer eigenen Radikalisierung. Erziehung zur Grausamkeit ist ein wichtiges und verstörendes Buch. Es zeigt, wie Grausamkeit politisch erlernt wird und wie gefährlich es ist, wenn eine Gesellschaft beginnt, Menschenverachtung und rhetorische Brutalitäten für normal zu halten.
Konstatiert Günther Keindelsdorfer und hier die Angaben zum Buch von Robert Miesig. Titel: Erziehung zur Grausamkeit, die Massenpsychologie des neuen Faschismus. Im Surkamp Verlag erschienen, die 200 Seiten kosten 18 Euro. Sie hören die Sendung Andruck, das Magazin für politische Literatur. Philipp Ruch ist Künstler und Aktivist. Zusammen mit anderen hat er das Zentrum für politische Schönheit gegründet, das ist vielen wahrscheinlich bekannt. Unter anderem haben die Aktivisten im vergangenen Jahr das ARD-Sommerinterview mit AfD-Chefin Weidel lautstark gestört. Ruch hat nun ein Buch veröffentlicht, Der Rückfall heißt es, und darin geht es um den September 1930, als die Deutschen ein neues Parlament wählten. Die NSDAP, bis dahin eine bedeutungslose rechtsextreme Partei, vervielfachte ihren Stimmenanteil im Reichstag auf 18,3%. Die Zahl ihrer Mandate stieg von 12 auf 107, ein Erfolg, mit dem kaum jemand gerechnet hatte. Für Philipp Ruch starb am 14. September 1930 in nur einer Wahlnacht die Weimarer Demokratie. Otto Langels stellt das Buch vor.
Im Juni 1930 fanden in Sachsen Landtagswahlen statt. Die NSDAP verdreifachte ihren Stimmenanteil gegenüber der Wahl ein Jahr zuvor. Es war also zu erwarten, dass die Nazi-Partei bei der Reichstagswahl am 14. September 1930 erfolgreich abschneiden würde. Dass eine Splitterpartei aber zur zweitstärksten Fraktion nach der SPD aufstieg, war für Anhänger wie Gegner überraschend. Der Autor Philipp Ruch nennt das Ergebnis eine Sensation.
Der 14. September 1930 verwandelt eine kleine völkische Sekte von Spinnern, Rechtsextremen und Freikorpssoldaten in eine Großmacht. Eine staats- und verfassungsfeindliche Partei, die sich mit Prügel- und Morddrohungen ins gesellschaftliche Abseits manövrierte und von der Öffentlichkeit weitgehend gemieden wurde, rückt mit einem Großaufgebot in die politische Herzkammer der Hauptstadt vor.
Philipp Ruchs Buch dreht sich um den aus seiner Sicht rätselhaften Triumph der NSDAP. Der promovierte Politikwissenschaftler tut dies in einem flotten, lockeren, manchmal flapsigen Ton. Bei der Reichstagswahl 1930 löste die Hitlerpartei die bis dahin größte Wählerwanderung in der Geschichte des deutschen Parlamentarismus aus. Ein Phänomen, dem Philipp Ruch in seiner Darstellung nachgeht.
Im September 30 ist sie plötzlich zweitstärkste Partei. Und das ist die wesentliche Frage für uns. Wie geht das? Wie war das möglich? Der Erfolg ist so gigantisch. Auch Goebbels verschätzt sich um 30 bis 40 Mandate.
Der Autor liefert jedoch zunächst keine Antworten, sondern analysiert sehr ausführlich die Erklärungen, die renommierte Historiker vorgelegt haben. Sein Fazit?
Weder die Wirtschaftskrise noch die Nazi-Propaganda laufen im Sommer des Jahres auf einen Wahlerfolg der NSDAP zu. Im Sommer 1930 sieht nichts. Versailles, Faschismus, Antisemitismus, Führerkult, Volksgemeinschaft, Sozialversprechen, Antimarxismus, wie der Wegbereiter für einen Wahlsieg der NSDAP aus.
Alles, was NS-Forscher wie Ian Kershaw, Peter Longerich, Götz Ali oder Volker Ulrich an Argumenten vorgetragen haben, lässt Philipp Ruch nicht gelten. Seine Gegenrede, die Weltwirtschaftskrise erfasste Deutschland erst wirklich nach der Reichstagswahl. Gegen die Erfüllung des Versailler Vertrags liefen auch andere Parteien Sturm. Adolf Hitler war ein Hans Wurst, kein Charismatiker. Doch Philipp Ruch legt keine alternative historische Studie vor, sein Buch gleicht eher einem ausführlichen Essay mit appellativem Tenor. Über weite Strecken belässt er es dabei, das Ergebnis der NSDAP als rätselhaften Triumph zu beschreiben.
Der Erfolg der Nazis am 14. September 1930 bleibt weitgehend unerklärlich. Bei genauerer Betrachtung stellt sich noch heraus, dass er bislang eher verharmlost wird.
Doch die Autoren einschlägiger Darstellungen und Standardwerke negieren keineswegs den großen Erfolg. Sie leugnen auch nicht, wie die meisten Zeitgenossen, das Überraschende, Unvorhergesehene des Wahlausgangs. Sie liefern, wie Arthur Rosenberg, plausible Erklärungen. Der Historiker, in den 1920er Jahren Reichstagsabgeordneter der KPD, schrieb 1935 im Exil eine »Geschichte der Weimarer Republik«. Darin verweist er auf Massendemonstrationen der Bauern in Schleswig-Holstein gegen Steuern und Wucherkapital schon 1928. Ende 1929 erhielt bei den Kommunalwahlen in Erfurt ein unbekannter Journalist namens Schmalix mit seiner Liste fast ebenso viele Stimmen wie die SPD. In Osnabrück bekam eine ähnlich dubiose Liste Stimmen für 7 Sitze. Erfurt und Osnabrück waren keine Ausnahmen, schreibt Arthur Rosenberg.
Es gab 1929 und 1930 Millionen von Deutschen, die ebenso dachten wie die Schmalix-Wähler, die von einem glühenden Hass gegen das bestehende System erfüllt waren und ohne Überlegung jedem die Stimme gaben, von dem sie glaubten, dass er wirklich gegen das System kämpfe.
Und dies war bei der Reichstagswahl 1930 die NSDAP. Der Politikwissenschaftler Jürgen Falter hat berechnet, dass vor allem Nichtwähler sowie enttäuschte Bürgerinnen und Bürger Hitler ihre Stimme gaben. Selbst Skandale, innerparteiliche Zerwürfnisse und Korruption konnten der Partei nichts anhaben. Philipp Ruch hat sein Buch unverkennbar mit Blick auf die aktuelle politische Lage in Deutschland und den Zulauf zur AfD geschrieben.
Die Demokratiefeinde, die Verfassungsfeinde müssen nur ein einziges Mal gewinnen, damit sie an die Macht kommen und dort auch bleiben können. Und auch wenn wir das uns im Moment nicht vorstellen können, befürchte ich, dass das Szenario, das ich im Buch beschreibe, innerhalb der nächsten 2 bis 3 Jahre irgendwo in Deutschland der Fall wird.
Insofern ist Philipp Ruchs Buch ein Warnruf, wie schnell eine demokratiefeindliche Partei wachsen und Wähler gewinnen kann. Und anschließend umgehend zu einem etablierten, anerkannten Faktor in Politik und Gesellschaft wird. Ungeachtet aller vorherigen Abgrenzungen und abwertenden Kommentare. Ein beispielloser Rückfall. Ohne die damaligen Verhältnisse mit der aktuellen politischen Lage in Deutschland oder den USA zu vergleichen, die Grundlage unserer Zivilisation, so Ruch, könne jederzeit angegriffen und vernichtet werden.
Otto Langels war das über Philipp Ruch, der Rückfall, der rätselhafte Triumph der NSDAP am 14. September 1930, wie eine Demokratie in nur einer Wahlnacht sterben kann. Gerade im Heine Verlag erschienen, 415 Seiten, 24 Euro. Die liberale Ordnung steht unter Druck und sie hat hier und da Legitimationsprobleme. Innerhalb der amerikanischen Rechten wird seit einigen Jahren versucht, aus dieser Krise politisches Kapital zu schlagen. Die entsprechende Strömung nennt sich postliberal und gewinnt weltweit an Einfluss. So beruft sich auch der amerikanische Vizepräsident J.D. Vance offen auf den Postliberalismus. Die beiden Politikwissenschaftler Veit Selk und Julian Nikolai Hofmann haben nun einen Sammelband herausgebracht, der das Phänomen aus deutscher wie amerikanischer Perspektive beleuchtet. Nils Schniederjan hat ihn gelesen.
Antworten auf die Frage, was auf die Krise des Liberalismus politisch folgen soll, gibt es viele. Eine der interessantesten bietet der Postliberalismus. Oft heißt es vereinfachend, die Postliberalen würden linke Wirtschaftspolitik mit konservativer Gesellschaftspolitik verbinden. Auch das wäre schon interessant. Schließlich hat das politische Koordinatensystem lange keinen Platz dafür vorgesehen, entfesselten Märkten und gesellschaftlichem Liberalismus gleichzeitig eine Absage zu erteilen. Der Ansatz der Postliberalen ist aber noch radikaler. Sie lösen sich von einer Prämisse, die linkes wie rechtes Denken in den vergangenen Jahrzehnten gleichermaßen geprägt hat. Nämlich, dass sich Freiheit vor allem als die Abwesenheit jeglicher Beschränkungen verstehen lässt. Der Politologe Adrian Papst, einer der Vordenker des britischen Postliberalismus, macht das deutlich.
Die Utopie eines von allen Formen der Kontrolle befreiten Individuums verbindet sich mit der Utopie des freien Marktes als eines ordnenden Prinzips der Gesellschaft. Im Zentrum des progressivistischen Glaubensbekenntnisses steht der Kult der individuellen Autonomie, der illiberal und autoritär ist, insofern er all jene an den Rand drängt, die sich eine stärkere gemeinschaftliche Solidarität wünschen.
Dieser Gedanke trifft einen wunden Punkt liberaler Theorie. Dass sich US-Vizepräsident J.D. Vance seit Jahren öffentlich auf den postliberalen Vordenker Patrick Deneen beruft, zeigt, dass es dabei längst um mehr geht als um akademische Gedankenspiele. Mit Adrian Papst und Patrick Deneen bietet der nun bei Suhrkamp erschienene Band immerhin zwei Fürsprecher des Postliberalismus. Dazu ein gelungenes Überblickskapitel des schwedischen Politikwissenschaftlers Stefan Borg. Die beiden Herausgeber diagnostizieren wiederum in ihrem klugen Einstieg einen sogenannten Hintergrundliberalismus, der auch die deutsche Gesellschaft präge. Gemeint ist die allgemeine Tendenz, freiheitliche Formen von Politik, Kultur und Wirtschaft zu bevorzugen. Dieser Hintergrundliberalismus sei nun aber bedroht von einem, wie es die Herausgeber nennen, postliberalen Enttäuschungssyndrom. Also
die bis in die Mitte der Gesellschaft hineinreichende Enttäuschung von positiven Erwartungen an die Institutionen einer freiheitlichen Gesellschaft und deren liberale Leitideen, die in einem zunehmenden Maße als erschöpft, enttäuschend und hypokritisch wahrgenommen werden.
Das ist, angesichts der offenkundigen Erosion liberaler Gewissheiten, richtig. Doch bevor der Eindruck entstehen kann, beim Postliberalismus handle es sich nun um eine ernstzunehmende theoretische oder politische Konkurrenz, beruhigen Veit Selk und Julian Nikolai Hoffmann ihre Leser mit der Behauptung, dass es sich um, Zitat, kein tragfähiges Konkurrenzparadigma zum Liberalismus handle. Auch die meisten übrigen Autoren des Bandes scheinen darum bemüht, erst gar kein Interesse am Postliberalismus aufkommen zu lassen. So sei er, Zitat, nur mehr Reaktion auf die gewandelten Verhältnisse, wie Philipp Manow schreibt. Wenig plausibel und ein Steigbügelhalter für einen libertären Autoritarismus. Letztlich nicht mehr als Lagerfeuerromantik, wie Ingolfur Blüdorn sekundiert. Bloß ein, Zitat, autoritäres, mithin antiliberales Projekt, deren Vertreter weder über eine ausgearbeitete Politiktheorie noch über konkrete Maßnahmen verfügen, versichert auch Elif Özmen. Die Liste ließe sich verlängern. Dass der Postliberalismus ursprünglich in der britischen Linken entstand, übersehen die meisten Autoren dabei achtlos. Wer einer Denkrichtung so geschlossen die Substanz abspricht, muss sich außerdem die Frage gefallen lassen, warum er ihr ein ganzes Buch oder auch nur einen Beitrag widmet. Viele Autoren schreiben, man beschäftige sich bloß wegen seines politischen Erfolgs mit dem Postliberalismus. Doch inwiefern sich die Politik der zweiten Trump-Regierung überhaupt deckt mit den Ideen der Postliberalen, wäre ja erstmal zu untersuchen. Jedenfalls machen es sich viele der hier versammelten Autoren zu leicht, wenn sie das, was in den USA realpolitisch passiert, gleich als Urteil gegen die postliberale Theorie in Stellung bringen. Interessant wird es vor allem da, wo einzelne Autoren zu verstehen versuchen, was den Postliberalismus nicht nur falsch und gefährlich, sondern auch attraktiv macht. so tut es etwa der Wiener Politikwissenschaftler Fabio Wolkenstein in einem der gelungensten Beiträge des Bandes.
Die Auseinandersetzung mit dem postliberalen Denken ist für Liberale produktiv, da sie diese dazu auffordert, zu Fragen des guten Lebens Stellung zu beziehen. Viele Liberale sind der Meinung, dass jeder diese Fragen für sich selbst beantworten muss, übersehen dabei jedoch, dass diese Auffassung bereits eine Vorstellung des guten Lebens impliziert. Das bedeutet, wenn Liberale der postliberalen Vision etwas entgegensetzen wollen, müssen sie über gelungene Lebensführung im Sinne ihrer eigenen Ideale sprechen.
Auch Wolkenstein bleibt skeptisch. Doch er nimmt ernst, dass die postliberale Seelenpflege, wie er es nennt, also die Bereitschaft, Anhängern ein konkretes Bild vom objektiv guten Leben statt bloß ein Laissez-faire-Prinzip an die Hand zu geben, etwas berührt, das der rein prozedurale Liberalismus vernachlässigt hat. Bezeichnenderweise liefern die beiden Autoren ohne Professur die stärksten Kapitel des Bandes. Anders als ihre arrivierten Kollegen versuchen die jüngeren Politiktheoretiker Anton Jäger und Benjamin Studebaker gar nicht erst, den Postliberalen ein inkohärentes Programm nachzuweisen. Sie zeigen stattdessen, dass demokratische Systeme nach Jahrzehnten der Entpolitisierung kaum noch ernsthafte Alternativen zulassen, auch keine autoritäre, wie sie vielen Postliberalen vorzuschweben scheint. Jäger schreibt:
Die politischen Wirkungen dieser neuen rechten Strömung lassen sich kaum nachweisen. Bislang drehen sich alle Erfolgsgeschichten der zwangausübenden Rechten um Kultur statt um breiteren gesellschaftlichen Wandel. Der zeitgenössischen Rechten fehlen weiterhin die Mittel, um echten Druck auszuüben, Menschen zur Rückkehr in die Kirche zu bewegen, große Familien anzustreben oder liberale Sitten aufzugeben. Da liberale Demokratien Fragen, die den Glauben und die Familien betreffen, in den Bereich des Privaten verlagert haben, lehnen viele es bereits ab, überhaupt gebeten zu werden, diese Fragen in den öffentlichen Raum zu tragen.
Diese Spannung zwischen liberaler Neutralität und dem demokratischen Anspruch, über das gemeinsame Zusammenleben auch inhaltlich zu entscheiden, ist einer der Gründe für die Krise der liberalen Demokratie. Dass Selk und Hoffmann Denker versammeln, die nach Auswegen aus dieser Krise suchen und sie in den deutschen Diskurs holen, ist ehrenwert. Nur hätten sie ihnen womöglich nicht gleich eine ganze Reihe deutscher Politikwissenschaftler entgegenstellen müssen, die jeden Versuch, über das liberale System hinauszugehen, reflexhaft abwatschen. Teils aufgrund von einer zu schmalen, teils auch aus einer absichtlich missgünstigen Lektüre. Der Postliberalismus verdient jedenfalls mehr als das Kopfschütteln, mit dem er in diesem Band allzu oft abgefertigt wird.
Meint Nils Schniederjan über den Sammelband Postliberalismus, eine transatlantische Debatte. Herausgegeben von Veit Selk und Julian Nikolai Hofmann bei Suhrkamp erschienen. Übersetzung der englischen Beiträge Jürgen Schröder. 463 Seiten, 28 Euro. »25 Jahre Antiterrorkrieg. Warum und auf welchen Gebieten der gescheitert ist, erläutert Ronald Ofteringer in seinem Buch »Die Welt in Trümmern«. Mehr dazu am kommenden Montag bei Andruck. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche Ihnen einen schönen Abend.«